Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Nano-Fulfillment. Mit Nano-Fulfillment ist das gemeint, was beispielsweise die neuen Ultraschnelllieferdienste und Quick-Commerce-Anbieter wie Gorillas, Flink und Co. betreiben, wenn sie Waren in dezentralen Kleinstlagern in der Stadt, zum Beispiel in Darkstores, für die Auslieferung vorbereiten. Viele dieser Q-Commerce-Player stehen vor der großen Herausforderung, langfristig und dauerhaft profitabel zu werden. Automatisierung kann dabei die entscheidende Rolle spielen. Das glaubt zumindest mein Gast Marco Prügelmeier, der Gründer von Noise Technologies in München. Marco und sein Team haben sich auf die Automatisierung des Nano-Fulfillment spezialisiert. Und bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Rhenus Gruppe. Einer der führenden internationalen Logistikdienstleister, der innovative Lösungen für die gesamte Supply Chain entwickelt. Die pflegen einen sehr interessanten Blog für Logistikexperten wie euch. Die Logistics People Community nennt sich das Ganze und dort werden in regelmäßigen Abständen Informationen und Artikel zu verschiedenen Fachthemen aus unserer Branche veröffentlicht, zum Lesen, Anhören und Anschauen. Auf dem Wege bekommt ihr Einblicke in die Welt der Logistik, Hintergrundinfos zu Trends und Innovationen aus der Logistikbranche und einiges an Downloadmaterial wie Case Studies, Best Practices und dergleichen. Es lohnt sich also mal vorbeizuschauen unter www.logisticspeople-community.com. www.logisticspeople-community.com. So, und jetzt kommt Marco Prügelmeier von Noise Technologies. Viel Spaß. Hallo Marco, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich habe gerade mal geschaut, das letzte Mal, dass du hier als Gast im BVL-Podcast warst, das war Ende 2019 aufgenommen, 2020 ausgestrahlt, da warst du strahlender Gewinner des BVL, des Deutschen Logistikpreises, mit deinem Team von BMW habt ihr damals für eine richtig coole Intralogistiklösung, automatisierte Transportrobotiklösung den Preis gewonnen. Fast forward 2022, jetzt bist du in einer ganz anderen Welt unterwegs sozusagen, Startup-Gründer und wir sprechen heute über Nano-Fulfillment. Erzähl ja mal ganz kurz so die Quick-Version, Quick Snapshot, was so in den letzten 2-3 Jahren bei dir los gewesen ist.
Ja, wir hatten damals, ich erinnere mich noch gut, den Deutschen Logistikpreis gewonnen 2019, waren dann ja auch bei dir in der Show. Ja. Und danach habe ich tatsächlich ein Startup für BMW noch aufgebaut. Das gibt es auch heute noch, das nennt sich Idealworks. Ja. Und dort werden Teile der Lösungen, die wir damals auch am BVL-Kongress vorgestellt haben, die werden dort vermarktet und die kann man dort kaufen bei Idealworks, also unter anderem einen AMR, also einen so einen autonomen Roboter, der von A nach B fährt und Ware von A nach B bringt. Und ja, seither verkauft BMW nicht nur Autos und Motorräder, sondern auch Logistikroboter unter dem Brand Idealworks.
Deine Babys sozusagen, die da großgezogen werden. Sehr schön.
Ja, nee, bin ich schon ein bisschen stolz auch, dass das so viel Anklang auch auf dem Markt findet. Freut mich auch, dass es da so gut weitergeht. Und ich habe mich dann aber tatsächlich entschieden, in die reine Startup-Welt zu wechseln und habe ein eigenes Robotics-Startup gegründet. Und das nennt sich Noise Technologies. Und dort sind wir, wie du schon gesagt hast, im Bereich Nano-Fulfillment unterwegs.
War das eigentlich eine Idee, die dir schon während der BMW-Zeit gekommen ist, oder war das eher eine Situation, ja, in dieser Phase auch gerade, als du diesen Übergang gemacht hast, da kam ja gerade dieser Bedarf für Nano-Fulfillment und Quick-Commerce, das war ja gerade erst so in den wirklich ganz, ganz kleinen in der Anfangsphase, in den Kinderschuhen sozusagen. War das schon damals die Idee oder wie ist sie damals entstanden?
Nee, also es ist, wir hatten natürlich bei BMW, haben wir in meinem Team ja auch viele dieser Lösungen getestet für BMW und haben geschaut, können wir das für unsere Supermärkte bei BMW einsetzen, jetzt sowas wie Autostore beispielsweise. Das natürlich schon, weil du weißt, es gibt ja in der Automotive Industry gibt es ja auch Supermärkte, nur nicht mit Äpfel und Bananen, sondern mit Spiegelklappen und Türgriffen und so weiter. Dort werden Carsets gebildet. Und also das Problem war mir schon damals aufgefallen, dass es nichts gab, um so richtig in die ganz dezentralen Supermärkte zu kommen. Also wirklich ganz nah ans Band, kleine Supermärkte und dafür eine Automatisierung. Das war mir schon aufgefallen. Aber dann ging das alles viel schneller, weil dann natürlich das ganze Thema Q-Commerce, also Quick-Commerce, aufkam. Und mit den ganzen Belieferungsfirmen wie Gorillas und Flink in Deutschland und auch in anderen Ländern natürlich andere Firmen. Und als ich dann nach BMW, nach meiner Zeit bei BMW, ein Konzept dafür entwickelt hatte, wie man sowas lösen könnte und wie man auch in so ganz kleine Nischen reinkommt mit Automatisierung, da waren das die ersten, die tatsächlich auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja Mensch, genau sowas brauchen wir ja.
Ja, dann beschreib es da vielleicht nochmal so, als du das erste Mal wahrgenommen hast, dass diese Quick-Commerce-Sache wirklich ein ganz, ganz großes Ding ist. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, okay, now we're talking?
Ja, ich muss gestehen, ich kannte das ja gar nicht. Ja, das kam, also wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer, erst so Ende 2020 kam das ja so richtig auf, in Berlin damals auch. Und da haben wir dann mit einigen gesprochen und da ist mir dann klar geworden, ja, das ist was Größeres. Ja, also natürlich dann auch gleich einige Gespräche geführt mit VCs, also mit Geldgebern und Venture Capital. Und dort ist mir dann schon klar geworden, ja, das ist ein großes Anwendungsfeld. Es sind ungefähr, also roundabout wohl 250 Milliarden Euro Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Und eine so eine Zahl, die ich da mal gehört habe, ist, dass jedes Jahr ungefähr 6 Millionen davon umgestellt werden auf Quick Commerce tatsächlich, also auf eine schnelle Belieferung unter 2 Stunden. Also die Leute wollen ihre Einkäufe im Grunde immer schneller haben, immer schneller geliefert bekommen. Und logistisch gesehen, und das ist ja das, wo ich herkomme, bin ja ein Vollblutlogistiker, musst du natürlich dann mit eigenen Hubs immer näher zum Kunden hinkommen. Ja, und genau das machen die mit sogenannten Dark Stores. Also das sind im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie ein ganz normaler Lebensmittelhändler oder Lebensmittelgeschäft, nur ohne Kunden eben, sondern mit Pickern, die dort die Kundenwarenkörbe zusammenstellen. Und dadurch wird es möglich, durch diese Dezentralität den Kunden auch sehr schnell zu beliefern. Aber es ist natürlich teuer und das ist ja auch genau das, was wir schon jahrelang in der Automobilindustrie gemacht hatten. Und Carset-Building zum Beispiel, also Carsets für das Band zu generieren, ist unglaublich teuer. Ja? Also man kann grob davon ausgehen, dass wahrscheinlich ein Viertel bis zum Drittel vielleicht sogar der Logistikkosten im Carset-Building hängen bleiben, weil es einfach unglaublich arbeitsintensiv ist. Ja? Also du musst jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und musst es in dieses Carset legen und dann ans Band bringen. Und genau das gleiche Problem ist es tatsächlich auch in den Dark Stores. Es ist unglaublich teuer, das zu machen. Und deshalb macht es auch sehr viel Sinn, dort in eine Automatisierung zu gehen.
Das war mir gar nicht klar, dass so viel von der Logistik im Automobil, in der Intralogistik im Automobilbereich tatsächlich in dem Punkt hängen bleibt. Kannst du da ein bisschen weiter eingehen? Mich interessieren so die Zusammenhänge und das, was du damals schon da erkannt hast und die Probleme, mit der damals schon in der Industriefertigung zu tun hattet, wie du die sozusagen mitgenommen hast in die neue Welt. Sag da noch mal ein bisschen was zu, warum das Ganze da so teuer ist, was da die Probleme sind in dieser Industriefertigung, wie das genau aussieht und was sich davon in der jetzigen Situation unterscheidet, aber wo es auch Überlappung gibt?
Also die Logistik ist ja immer ein klassisches Bündelungsgeschäft. Du versuchst ja alles zu bündeln, was irgendwie nur geht. Und wenn du Kisten kommissionierst, also eine Kommissionierung auf Kistenebene machst, also KLTs, Kleinladungsträger oder eben jegliche Art von Gebinde bis hin zur Palette hoch, dann ist das natürlich immer mit dem Faktor zu versehen, wie viele Teile sind tatsächlich in so einer Kiste drin, weil du machst es dann einen Kommissionierschritt für, sagen wir mal, 100 Teile, ja, im Schnitt. Mhm. Wenn du aber, sobald du in eine Carset Operations gehst, dann nimmst du ja jedes Teil, jedes einzelne Teil muss rausgepickt werden aus einer größeren Kiste und in ein kleines Carset abgelegt werden. Und das macht das Ganze um einen Faktor 10 bis noch mehr, also oft über 10, einfach teurer. Und deshalb sind die Supermärkte oder wie auch immer, die Hersteller haben da verschiedene Begriffe dafür. Bei BMW waren das auch die Supermärkte, so wie im klassischen Supermarkt auch, wo man seine Teile in die Hand nimmt. Die sind dann einfach sehr, sehr kostenintensiv. Ja. Mhm. Und das lohnt sich aber in der Automobilindustrie, weil du ja die Bänder nicht länger machen willst. Ja. Früher waren zum Teil auch die Bänder sehr viel länger oder man hatte nicht so viele Varianten an Fahrzeugen, die über ein Band gebaut wurden. Und das heißt, man hatte genug Platz und dann wäre es ja immer das Logischste, du stellst die ganze Palette oder den ganzen Behälter ans Band. Ja? Mhm. Aber je mehr Varianten du übers Band fährst, umso mehr hast du den Platz nicht mehr. Ja? Und dann musst du vorher den Platz oder die Kröte sozusagen in der Logistik schlucken. Ja. Und natürlich mit der Idee, Lineback dort die Operations zu verbessern dann, ja, und dort wieder zu bündeln, mit AGVs zu arbeiten, mit Multi-Picks zu arbeiten, zum Beispiel, also Pickwägen, wo du nicht nur ein Carset erstellst bei einmal durchgehen, sondern 5 oder 10 auf einmal. Mhm. Also du hast dann ja wieder die Chance, dort zu optimieren. Aber nichtsdestotrotz, immer wenn du es manuell machst, ist es einfach sehr kostenintensiv. Und deshalb sind wir auch damals ja schon sehr stark in die Richtung gegangen, das mit Robotern zu automatisieren.
Zu welchem Prozentsatz ist dieses Picking in diesem Supermarkt automatisiert versus manuell?
Zum ganz kleinen Prozentsatz. Das beginnt gerade erst, ja. Also das fängt man gerade erst an. Warum? Weil ich ja entsprechende Automatisierungseinrichtungen benötige für sehr relativ kleine Supermärkte. Ja? Das heißt, ich habe nicht so viel Bündelung wieder an der Stelle und die Automatisierung muss relativ günstig sein, ja? Sonst macht es da keinen Sinn. Und im Q-Commerce kommt noch ein Aspekt dazu und zwar ein ganz wichtiger oder eigentlich mehrere, aber ich nehme mal einen heraus und das ist das Thema Instandhaltung.
Ich dachte, würdest du jetzt Platz sagen? Der Platz.
Ja, das ist der zweite, den ich gerne noch anbringen würde. Aber das Thema Instandhaltung ist insofern ein großer Unterschied zur Automobillogistik, weil du in so einem Werk wie bei BMW, Daimler, Audi und so weiter hast du natürlich zig, wenn nicht sogar hunderte Instandhalter, ja, die für das Werk zuständig sind. Ja. Und wenn du da jetzt einen Roboter mehr reinstellst, dann findet sich da eine Lösung, dass der Instandhaltung erfährt. Nur in so einem dezentralen Supermarkt irgendwo in der Stadt, da hast du ja keine Instandhaltungscrew vor Ort. Ja.
Ja.
Das heißt, du brauchst auch eine Automatisierung, die völlig ohne Instandhaltung auskommt. Das ist, was wir gebaut haben. Du kannst dir das so vorstellen, das besteht aus einem Regalsystem, das sehr modular aufgebaut ist. Ja, man könnte fast sagen, wie so ein IKEA-Regal. Mhm. Könnte aber auch jeder andere Hersteller sein, der modulare Regale anbietet. Sehr einfach aufzubauen. Keinerlei beweglicher Teile oder Sachen, die kaputt gehen könnten in dem Regal. Und dann tust du kleine Roboter in dieses Regal rein und die bringen die Intelligenz rein und die Arbeitskraft. Ja. Und dadurch, dass die Roboter bei uns so klein sind, also die sind so 35 mal 35 Zentimeter, vielleicht so ein paar Zentimeter hoch und wiegen unter 15 Kilogramm. Und das heißt, die kannst du als ganz normaler Bediener dieser Anlage, kannst du die einfach reinsetzen in das Regal. Der Roboter richtet sich selber aus und verrichtet dann seine Tätigkeit. Und das Gute ist, im umgekehrten Fall, wenn der Roboter mal kaputt geht, dann kannst du den einfach rausnehmen, in einen DHL-Karton stecken und zurücksenden an uns. Also du brauchst keine Instandhaltung vor Ort. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man benötigt, um sowas wirklich automatisieren zu können und wirtschaftlich zu werden. Ja, ja, sowas gibt's eben in dieser Form einfach noch nicht, wo du einfach die Roboter rausnimmst und dann wieder zurückschickst. Ja, das ist so eine einfache Logistikautomatisierung, wirklich abzielend auf diesen Low-Cost-Bereich, ja, weil eben sehr dezentral. Das mussten wir bauen, weil es das so gar nicht gab.
Ja, lass uns gleich nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in die Spezifikation und genau wie das System funktioniert. Das war ein guter Anriss, aber ich will noch ein paar Schritte zurückgehen und nochmal zu verstehen, wie momentan die Logistik bei diesen Quick-Commerce-Anbietern funktioniert. Du hast wahrscheinlich jetzt schon im Laufe deiner Tätigkeit das ein oder andere Lager in der Innenstadt und den ein oder anderen Darkstore gesehen. Wie, beschreib mal, wie das momentan dort funktioniert und ob die Betreiber inzwischen begriffen haben oder erkannt haben, dass es so nicht weitergeht, dass da ein Änderungsbedarf ist, oder sind die relativ zufrieden? Beschreib mal erstmal, wie das da tatsächlich aussieht. Was passiert hinter den Kulissen sozusagen?
Ja, das ist tatsächlich ähnlich wie zum ganz normalen Supermarkt in der Stadt, also so ein kleinerer Rewe, Edeka etc. Ja, wenn du dir sowas vorstellst, der wird beliefert vom LKW, vom Großhändler, von den großen Lieferzentren vor der Stadt. Das ist dann richtig die große Logistik, so wie wir sie auch kennen. Ja, ja, 2020 hat der DM den Logistikpreis gewonnen im BVL mit genauso einem großen Zentrum, mit der Belieferung der Märkte und einem digitalen Zwilling in der Filiale und so weiter. Also das ist das, was bisher immer bekannt war. Ja. So, und jetzt bist du in der Filiale und normalerweise geht ja dann der Mensch, der Kunde zum Einkaufen und nimmt seine Sachen ja selber raus und geht zur Kasse. Und in einem sogenannten Darkstore wäre das genauso, nur dass es nicht die externen Kunden sind, sondern die hauseigenen Picker von dieser Firma. Und die stellen die Warenkörbe zusammen. Ja, die kriegen die Warenkörbe angezeigt auf einem Device. Meistens auch ein ganz einfaches Handy oder ein Handy-Scan-Gerät. Ganz am Anfang kann ich mich tatsächlich erinnern, da gab es noch nicht viel mit Scannen und Optimierung. Also da war das wirklich wie ein ganz normaler Supermarkt. Mittlerweile wird das natürlich jetzt Stück für Stück optimiert und man stellt die Regale enger zusammen, dass man die mehr reinbekommt. Man arbeitet mit Pick-Unterstützung, also Handschuhen à la ProGlove oder Nimstar oder mit Scannern, Handscannern. Und so wird das jetzt schon optimiert, aber es ist natürlich immer noch sehr, sehr kostenintensiv. Das hat am Anfang nicht sehr gestört, war zumindest so mein Gefühl, weil das Funding der VCs sehr groß war an der Stelle, ja, und auch immer noch ist. Und es einfach nur um schnelle Skalierung ging. Ja. Und das wurde wunderbar gemacht. Es gibt viele haben sich da jetzt durchgesetzt, haben wirklich schon hunderte dieser Läden in den Städten. Und jetzt geht's aber doch langsam, dass man schaut, wie wird denn das profitabel? Ja. Und da gibt's im Wesentlichen ja den Weg der normalen Optimierung der Abläufe, ja, das heißt, ich kann vielleicht noch mal ein bisschen enger zusammenstellen und hier noch ein bisschen was optimieren und dort, das ist das, was wir in den Fabriken in der Automotive Industry auch gemacht haben, das sind so die üblichen 5% Optimierung im Jahr, das kannst du damit vielleicht erreichen. Dann gibt es als zweite Möglichkeit, du erhöhst die Kundenbaskets, also die Basket Sizes. Also du hast, die Kunden kaufen mehr mit einem Einkauf. Ja? Ja. Und die Theorie dahinter ist dann wiederum, wenn die Kunden nicht nur 6, 7, 8, 9 Artikel kaufen pro Einkauf, sondern eben 60, ja, oder 50, dann wird das Ganze wirtschaftlich. Ja. Ich muss sagen, da bin ich stark am Zweifeln, ob das passieren wird. Ich glaube nicht, dass der wesentliche Hebel über die Kundenbaskets kommen wird. Warum? Weil ich jedes Teil einfach in die Hand nehmen muss, ja, am Ende des Tages. Und der dritte Schritt zur Optimierung ist tatsächlich eine Automatisierung. Und das war bis vor kurzem einfach noch nicht möglich, weil es die Technologie dazu noch nicht gab, zumindest für die ganz kleinen Einheiten in der Stadt. Ja, für die Logistikzentren außerhalb keine Frage, da ist das altbekanntes Geschäft.
Ja, ja, dann gibt es ja schon ein paar Player, die etwas länger am Markt sind. Ich denke da zum Beispiel an GoPuff, so der Innovator, der erste, der am Markt war, US-amerikanischer Anbieter, dieses Quick Commerce, Quick Delivery innoviert hat. Wesentlich größer haben die schon, habt ihr da mal geschaut, was die schon gemacht haben in Bezug auf Automatisierung von den Dark Stores, oder haben die eine andere Herausforderung und das war bisher da auch nicht so richtig auf der Uhr?
Also ich will jetzt keine einzelnen Kunden herausgreifen, also aber du kannst davon ausgehen, dass 90% der Player mit uns sprechen und daran sehr interessiert sind. Also das ist momentan der Eindruck. Es gibt natürlich auch noch Wettbewerb, die im Wesentlichen aber versuchen, die normale Automatisierungstechnologie aus der großen Lagerhalle 10 Meter hoch vor der Stadt einfach runter zu skalieren auf eine kleinere Einheit. Aber das hat irgendwo seine Grenzen. Normalerweise, also sieht man so, dass die Trennlinie ist da genau die zwischen Micro-Fulfillment und Nano-Fulfillment.
Wo liegt die bei dir? Wie grenzt du das ab? Das ist auch so ein Begriff, der oftmals verwechselt wird.
Das ist auch nicht genau definiert. Das kristallisiert sich alles gerade heraus. Und bei vielen Playern geht Micro-Fulfillment runter bis so 2500 Quadratmeter. Wir fangen erst bei 900 Quadratmeter an runter, ja, also von 10 Quadratmeter bis 900 Quadratmeter, also wirklich so eine Ladenfläche in der Stadt, ganz normal, so wie sie heute existiert. Das ist unser Sweet Spot und dafür ist unsere Technologie gemacht.
Sind diese momentan Dark Stores von den bekannten deutschen Anbietern oder den bekannten Anbietern im deutschen Markt, sind die auch einfach diese Größe? Ich hätte mir die kleiner vorgestellt. Sind wirklich so groß wie ein Supermarkt in der Stadt?
Sehr unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, so eine durchschnittliche Größe würde ich jetzt mal so schätzen auf 250 Quadratmeter, 300 Quadratmeter. Größer nicht. Vor allem in vielen Städten, in den größeren Metropolen wird schon schwierig, größere Flächen zu finden. Also gerade so irgendwo Paris, London und so weiter. Da tut man sich einfacher, was mit 100 Quadratmetern zu finden, als mit 250 Quadratmetern oder 300 oder 400. Und das ist auch ein Grund. Eine zweite Eigenschaft, die so ein System haben muss: es muss sehr dicht lagern können. Ja? Also es kommt sehr stark auf die Dichte an. Und weil du natürlich dann auch entweder du kannst mehr Kundenartikel verkaufen im gleichen Laden, auf der gleichen Fläche, oder du kannst in kleinere Flächen gehen, weil du größere gar nicht mehr findest. Ja? Und es kommt sehr stark darauf an, wo die Läden sind. Also es ist nicht so, dass man einfach nur irgendwo in München, Berlin oder Hamburg dann so einen Laden anmietet und dann los geht's, sondern es kommt schon sehr auf die Lage an, ja? Weil es geht da wirklich um die Mikrolage drumherum. Ja? Sind da wirklich viele Leute in den 2-3 Kilometern drumherum um den Laden, die dann wirklich dafür affin sind für das Ganze.
Hinzu kommt, dass die Leute auch entsprechendes verfügbares Einkommen haben müssen, um sich die Sachen noch leisten zu können. Und das sind dann wieder Wohngegenden, die relativ, relativ teuer sind. Also da kommt eins zum anderen. Ja, wenn du da mal so ein, aus jetziger Sicht, in der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, das ideale Lager beschreiben würdest von so einem Quick-Commerce-Anbieter, wie würde das aussehen? Wie groß wäre es und wie würde es von innen vor allem aussehen in Bezug auf Automatisierung?
Ja, ich kann nur... Wir haben uns da ja sehr viele Gedanken gemacht und mit den Kunden zusammen sozusagen für uns das ideale Lager kreiert. Also ich kann jetzt eigentlich nur beschreiben, was wir gemacht haben. Und dann muss jeder selber für sich entscheiden, ob es was anderes gibt, was Besseres. Also für uns muss es sehr modular sein. Warum? Weil ich in jeden Grundriss reinpassen muss. Ja, nicht, das haben wir auch schon vielfach kennengelernt. Es ist nicht jeder Laden einfach wie so eine Fabrikhalle in der Logistik.
Du musst mit dem leben, was dir angeboten wird, sozusagen.
Ja, richtig, genau. Ja. Und da sind Winkel drin, da sind Nischen drin, da sind Säulen drin, auch ein Thema, das ganz oft vorkommt. Mhm. Und du kannst dir das so vorstellen, das ist wie so ein Baukastensystem. Die kleinste Einheit ist bei uns so groß wie so ein 40 mal 60 KLT. Also ein bisschen größer natürlich, damit so einer reinpasst. Und aus denen kannst du alles zusammensetzen, was du willst. Ja? Also jeden Grundriss, jede Fläche und so weiter. Das zweite ist, es muss roboterisiert sein mit kleinen, günstigen Robotern. Ja, hatte ich schon erwähnt, warum? Aus mehreren Kriterien heraus. Es darf nicht zu viel kosten. Du kannst ja nicht eine 1,4 Millionen Euro Automatisierung in so einen Dark Store reinbauen. Das funktioniert einfach nicht wirtschaftlich. Ja? Also kann man schon, aber es wird nicht wirtschaftlich werden. Das heißt, es muss sehr günstig sein. Und das Zweite ist, die Roboter müssen leicht austauschbar sein, weil ansonsten brauchst du einen Instandhalter und allein der Instandhalter kostet wahrscheinlich so viel wie drei Leute, die da drin picken. Ja? Also es wird auch nicht fliegen. Und dann ganz wichtig, es muss sehr leise sein. Ja? Also weil drüber schlafen natürlich vielleicht auch Leute, ja, die fühlen sich gestört, wenn da so ein Regalbediengerät hin und her rumst irgendwie. Ja. Ja. Das heißt, leise und also Noise Cancelling ist wichtig an der Stelle.
Noise und in dem Fall, nicht Noise, wie es geschrieben wird an den Film. Noise, das Geräusch. Genau, okay.
Noise, wie das Geräusch. Und der nächste Punkt wäre dann vielleicht auch schon, was wir festgestellt haben, gerade im Q-Commerce, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, ist Kühlung fast schon ein Muss, weil viele der Waren, also so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Ware ist gekühlt. Ja? Mhm. Und das heißt, du brauchst eine Kühlung, die aber auch wieder diesen Kriterien entspricht. Das heißt, die muss irgendwie darauf abgestimmt sein. Ja? Die muss energieeffizient sein, die muss leise sein. Und genau, wir haben uns dazu entschieden, da wir jetzt nicht die Kühlexperten sind, wir sind die Logistik-Automatisierungsexperten, haben wir zusammengeschlossen mit der Firma Fiesmann und haben dort eine Kooperation gestartet. Und Fiesmann macht die Kühlung mit uns zusammen für unseren neues Storage.
Und du hast es anfangs schon mal ein bisschen erwähnt, nur dass wir uns vorstellen können, wie das Ganze so von außen aussieht, wenn ich diesen Dark Store reinkomme, der von Neues ausgestattet wurde. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Schrankwand beziehungsweise wie eine DHL-Packstation zum Beispiel von außen, richtig? Also mit verschiedenen Türen, Compartments, ja. Fächern verschiedener Größe.
Genau, aber dreidimensional eben. Ja,
klar,
die Packstation ist quasi nur 2D mit Fächern und bei uns ist das Ganze 3D und innen drin arbeiten die Roboter und bringen immer die Ware nach vorne, die für dich wichtig ist als Picker. Also es beinhaltet natürlich eine Ware-zu-Mann-Funktionalität, so damit du nicht mehr durch den Laden laufen musst, sondern die Ware kommt zu dir und du hast so eine Pickstation und pickst daraus die Ware.
Das heißt, wenn ich eine Fläche habe, die 100 Quadratmeter groß ist, könnte ich theoretisch die gesamte 100 Quadratmeter Fläche mit diesem System zubauen sozusagen?
Mhm. Genau, ja. Okay. Und das ist sehr modular eben, also wenn du brauchst ja irgendwo deinen Zugriff oder auch deine Nachbefüllung beispielsweise und das kannst du bei uns eben genau dort machen, wo es Sinn macht für deinen Grundriss. Ja.
Okay, das wird also von hinten beladen, also da wird angeliefert sozusagen und das kommt in Paletten. Was passiert dann, wie kommt es dann von der Palette vom LKW in das System?
Ja, nicht zwangsläufig. Also du kannst es auch dort beladen, wo du die Ware entnimmst, also beim Pickplatz. Das machen viele, wollen das gerade deshalb, wenn die Fluktuation über den Tag sehr unregelmäßig ist. Also sprich, wenn ich sehr ausgeprägte Low Times habe, was ja normalerweise der Fall ist, also wo die Leute nichts bestellen, dann kann ich die Befüllung über den gleichen Befüllplatz machen. Oder ich kann, so wie du sagst, so wie wir es klassisch aus der Logistik kennen, von hinten befüllen, mache eben hinten dann auch noch eine Öffnung hin, ja, einfach und befülle von hinten.
Okay, und diese Sortierung, also angenommen, jetzt kommt eine Palette von hinten, da kommt ein LKW vom Logistikdienstleister, vom Großhandel und lädt die Palette ab und belädt dieses System und dann wird das System intern diese Ware sortieren. Richtig?
Genau, also in der Beladung machen wir jetzt, die ist manuell bei uns, weil da haben wir wieder den Faktor, den ich vorhin beschrieben habe. Da hast du normalerweise, belädst du nicht eine Schachtel mit einem Snickers einzeln, sondern mit 100 Snickers, ja, und dann hast du nur einmal den Aufwand für 100. Das heißt, an der Stelle macht es im ersten Schritt nicht den Sinn zu automatisieren. Was wir uns aber vorstellen können, ist dann so eine Art Undock-Regal, weißt du, so ein Regal, das unserem Regal entspricht und es ist auf Rollen und dann kommt direkt zukünftig das aus dem Zentrallager, wird angedockt, das Leergutregal wird ausgedockt und wird gleich wieder mit nach Hause genommen oder mit zum Großlager genommen.
Okay, und wie erkennt das System, was dort eingelagert wird?
Genau, also das wird eingescannt heute wie in jedem Lager. Und wir haben eine eigenes Warenwirtschaftssystem für unser Lager. Also wir wissen, was da drin ist und wir wissen, was wir dann eben nach vorne fahren müssen. Und wir optimieren alles, was in dem Lager passiert. Ja? Also das übernehmen wir für die Kunden. Und wir haben eine Backend-API, mit der wir an das Kundensystem anknüpfen können, sei es ein Scanning-System, bestimmte Scanner. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel Nimster haben wir jetzt, weil die auch ein Münchner Startup sind, haben wir jetzt angebunden. Aber das würde genauso mit jedem anderen Device gehen und mit jedem anderen WMS-System.
Und vor allem muss das System dann ja auch kommunizieren mit dem Warenverwaltungssystem oder das ERP-System des Anbieters. Was haben die gewöhnlicherweise da am Start? Sind das, keine Ahnung, wahrscheinlich keine SAP-Systeme, sind das Eigenbausysteme? Was haben die im Einsatz?
Da gibt's alles momentan. Also von am Anfang haben wir selbst noch gesehen, gar nichts tatsächlich. Ja, also ja. Bis hin zu Odoo zum Beispiel ist sehr beliebt, weil es ja auch so eine Open-Source-Anwendung ist, bis hin zu oftmals auch eigengestrickte Systeme, also wirklich auf den Use-Case angepasste Systeme, die dann gleich zusammenarbeiten, integriert sind mit dem Kundenbestellsystem.
Ja, okay, also nochmal so Szenario, Kunde zu Hause bestellt über die App, seine Bestellung geht ein bei Gorillas, bei Flink, wo auch immer. Dann wird das Ganze synchronisiert mit eurem System, sodass dann dort entsprechend das Lagerverwaltungssystem, also dieses Nano-Fulfillment-Lager, zum gegebenen Zeitpunkt die Waren vorne zu den Pickern rausgeben kann.
Genau. Mhm.
Erklär mal ein bisschen im Detail, was da genau im Hintergrund funktioniert. Nur so viel du preisgeben kannst natürlich. Also du hast schon erwähnt, da sind kleine Nano-Roboter, die auf verschiedenen Ebenen da durchlaufen. Und was machen?
Genau, die einfach die Ware dann innen organisieren. Das ist das, was ich bis dahin sagen will. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, wir haben da auch schon jetzt in dem ersten Jahr jede Menge dazugelernt. Das heißt, wir können sozusagen softwaretechnisch von sehr schnell, aber nicht ganz so dichte Lagerungsoptimierung, ja, switchen zu sehr langsam oder langsam und dafür aber volle Ausnutzung der Dichte. Und auch das ist gut, weil wir dann in verschiedenen Ebenen, unser System arbeitet auf Ebenen, und dann können wir in verschiedenen Ebenen verschiedene Geschwindigkeitsstufen fahren, so kannst du dir das vorstellen. Und ja, du kennst das ja auch aus der Logistik, dann gibt es sowas wie Schnellläufer, Langsamläufer. Dann kannst du zum Beispiel eine Langsamläufer-Ebene machen mit dem ganzen Produkten, die jetzt einfach nicht so oft, die einmal in der Woche geordert werden, ja. Und in den anderen hast du aber wirklich den Throughput, den du benötigst, um die Bestellung auch wirklich schnell ausliefern zu können. Ja? Und schnell heißt ja bei vielen tatsächlich im Bereich von 15 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde. Ja? Und da haben wir auch schon für einige Kunden tatsächlich Live-Simulationen gemacht, also Live-Simulationen, also Real-Simulationen könnte man sagen, also mit realen Bestellungen über eine Woche. Und wir konnten da zeigen, dass wir tatsächlich auch die Spitzen wirklich abdecken konnten mit einem Mitarbeiter, der aus unserer Maschine herauspickt. Ja, also, und das war dann schon sehr interessant, ja, für die Kunden.
Ja, jetzt mal ein bisschen weitergedacht, wenn ihr tatsächlich dann irgendwann Richtung Kühlung geht mit eurem Kooperationspartner mit Fiesmann da, ist das eine Situation, wo alle Waren durch selbe System laufen und auch gekühlt werden, oder muss das dann separiert werden? Vermutlich ja. Also wenn du zum Beispiel Tiefkühlware und einfach nur gekühlte Ware und Ware, die nicht gekühlt werden darf, gibt es wahrscheinlich auch. Wie wird das dann separiert und auseinandergehalten? Schon Gedanken drüber gemacht?
Ja, da haben wir ein Konzept, da kann ich allerdings noch nicht so viel drüber sagen, aber tatsächlich ist einer der großen Vorteile, wir kühlen eben nur das, was gekühlt werden muss, und zwar auch nur zu der Temperatur, die es gekühlt werden muss. Und das fand offensichtlich auch Fiesmann so spannend und die Kühlexperten von Fiesmann, und dass sie gesagt haben, nee, das kann wirklich einen Quantensprung auch nochmal geben im Sinne der Nachhaltigkeit. Also, weil heute wird sehr viel Energie verschwendet. Du kennst es auch aus den Kühlvitrinen, die wir im Supermarkt sehen und haben, ja, die dann auch teilweise offen stehen. Und ja. Im Sommer ist es ja dann die erweiterte Klimaanlage.
Ist inzwischen besser geworden, aber früher war es schlimm, ne? Wo alles genau, wirklich offen stand inzwischen.
Ja, ich war tatsächlich letztens in einem Supermarkt, da gab es nur offene Vitrinen, da gibt es auch immer noch. Aber ist bei uns nicht so und das heißt, also da gab es wirklich Aussagen, dass das signifikant runtergehen könnte. Also das war schon sehr interessant und ich glaube, da bietet man dann auch nochmal einen gewaltigen Mehrwert für die Kunden am Ende des Tages, weil auch darauf wird immer mehr Wert gelegt, ja, dass die Kühlung dann auch nicht nur im Darkstore versteckt ist, sondern auch effizient abläuft.
Ja, in euren Testläufen, die ihr bisher gemacht habt, wie performt da so ein System im Vergleich zu diesen manuellen Pickern? Habt ihr da welche KPIs messt ihr und was habt ihr da inzwischen so für Ergebnisse erzielen können? So im Direktvergleich sozusagen.
Also so ganz, ganz im Groben, da kommt es auf wirklich, da würde ich drum bitten, dass wir dann einfach wirklich im Detail was durchrechnen, wenn es jemanden interessiert, weil wir machen dann wirklich eine Art Simulation und können wirklich sagen dann, das spart man ein und so sieht es aus und so viel kostet es. Aber um so ein paar Anhaltspunkte zu geben, wir können in der Regel circa um den Faktor 4 als ein normaler Darkstore, also ein normaler Supermarkt im Wesentlichen, können wir dichter lagern, also um Faktor 4. Mhm. Und wir können ungefähr auch um Faktor 3 bis 4 können wir auch schneller sein als die Menschen heute in diesen Supermärkten. Ja? Mhm. Und von den Kosten her vielleicht nochmal ein Anhaltspunkt. Wir sind ja jetzt ganz am Anfang, also wir haben das System jetzt ausgelegt mit einigen Kunden zusammen. Wir eröffnen jetzt diese Woche unseren Demo-Store in München, in der Hohenzollernstraße. Aber bitte nur mit Anmeldung vorher, also nur für die Kunden, die sich anmelden. Und dann kann man das Ganze besichtigen und dann kann man das auch tatsächlich bestellen. Also man kann dann Module und Roboter bestellen. Und die Auslieferung, um in der Automobilsprache zu bleiben, der SOP, der Start of Production, wird im August sein. Das heißt, ab August können wir Module und Roboter ausliefern und Systeme. Also das ist jetzt dann nichts mehr, wo man ewig warten muss, sondern in diesem Jahr können wir liefern. Also muss allerdings auch bestellen jetzt. Und ein System, wir haben ein sogenanntes Starter-Kit. Das besteht ungefähr aus 100 Modulen, also auf Behälterebene, wenn du dir vorstellst, den kleinsten Kleinladungsträger, den kleinsten KLT, da kriegst du ungefähr 400 Stück rein in dieses Modulsystem. Mhm. Und das heißt, da kann man schon was damit anfangen, da kann man schon einen Mehrwert bieten und sowas wird es unter 50.000 Euro geben. Also das ist unser Zielpreis dafür. Und das Schöne ist, man kann dann wachsen, auch im E-Commerce zum Beispiel. Wir haben viele Anfragen aus dem E-Commerce-Sektor, wo genau diese Qualität eine Rolle spielt. Das heißt, wir können on the go wachsen, ja, mit dem System. Das heißt, du kannst picken, rechts daneben Module dazu bauen und gibst die dann softwaretechnisch frei und kannst sie dann benutzen. Ja. Das heißt, du kannst auch erstmal mit deinem E-Commerce-Laden anfangen, mit einem Starter-Kit für 50.000 Euro. Und wenn du siehst, das funktioniert, das bietet einen Mehrwert, dann kannst du das weiter wachsen und kannst mehr Module dazu bestellen, mehr Roboter dazu bestellen. Und derzeit verkaufen wir die Systeme, also die 50.000 Euro wären jetzt der Verkaufspreis. Was wir aber dazu noch anbieten wollen, ist vor allem bei größeren Systemen, dass du die Roboter mieten kannst. Ja? Das heißt, du mietest die Roboter. Und das Schöne ist, ich hatte ja vorhin aus Instandhaltungsgründen genannt, dass die so klein sind und zurücksendbar sind. Du kannst sie dann auch jederzeit zurücksenden, wenn du Low Times hast und dann zahlst du nicht mehr dafür oder wenn du mehr brauchst, weil du gerade dein Weihnachtsgeschäft hast, dann forderst du einfach per Post mehr Roboter an bei uns und bist so sehr, sehr flexibel.
Also ich kann während des laufenden Betriebs da defekte Roboter entnehmen und das System läuft trotzdem weiter und ich schicke die dann zurück. Interessant.
Ja.
Mega interessant, Dave. Mega, mega spannend. Und das ist jetzt schon bei Kunden im Einsatz, oder?
Nee, wir haben jetzt, wir haben Tests gefahren mit Testeinheiten. Also die waren noch so im Bereich 40 Module. Wobei das Hochskalieren dann nicht mehr so das Problematische ist. Also wichtig ist ja die Technologie, den Roboter hinzukriegen und so weiter. Und jetzt haben wir einen Demo-Store eben auch mit ungefähr 40 Modulen bei uns aufgebaut und die großen Anlagen, die kommen jetzt. Ja? Wobei wir auch so fahren können, dass wir eben mit Starter-Kits anfangen und dann langsam wachsen, sodass das Risiko einfach auch gering ist. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was auch die Kunden wollen.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel über dieses Quick-Commerce gesprochen, aber Nano-Fulfillment hat auch noch weitere Einsatzgebiete. Ein paar hast du schon genannt oder hast schon ein bisschen so angeteasert. Was kannst du dir denn noch für Anwendungsfälle vorstellen für so eine Art von Nano-Fulfillment-Automatisierung? Mhm.
Ja, genau, zwei hat man schon genannt, also Q-Commerce und E-Commerce, also kleine E-Commerce-Versender, beziehungsweise kleine, die wachsen wollen bis zu mittleren. Ja. Mhm. Wir haben aber auch durchaus Anfragen von größeren, tatsächlich für so, für Sonderthemen. Ja, die haben natürlich ihre großen Anlagen in den großen Fulfillment-Centern, sagen aber, naja, da hinten links, da habe ich noch eine Nische frei, da wird noch was reinpassen und wir haben da diesen Sonderprozess. Dafür ist das natürlich super geeignet. Ja. Genauso auch, wo wir einen Anwendungsfall sehen, ist auch in der Industrie. Beispielsweise auch für die Bereitstellung. Wir waren jetzt beim iFoy Award in Dortmund und haben tatsächlich sehr viele Anfragen bekommen aus der Automotive Industry und alle produzierendes Gewerbe für die tatsächlich dezentralen Supermärkte direkt am Band. Weil damit würdest du dir ja die ein Drittel bis ein Viertel Kosten der Set-Bildung, die ich vorhin schon genannt hatte, ja ganz sparen. Ja, es kommt einfach immer die richtige Kiste raus für den Werker, für das Produkt, das er gerade braucht. Ja.
Richtig ist ein wichtiger Stichwort. Ich glaube, wir haben noch nicht viel über diese Fehlerquote auch gesprochen, die einfach passiert bei manuellen Pickern, die in so einem Darkstore da durchrennen und irgendwelche Kisten füllen. Da vielleicht einmal zum Vergleich, die Fehlerquote bei euch liegt bei was? Bei 0%? Oder was ist der? Was wird angestrebt?
Ja, im Wesentlichen liegt die bei 0%, also außer man macht irgendwo einen ganz gravierenden Fehler irgendwo bei der Einlagerung oder sowas. Aber selbst da wird der gescannt. Also bei uns liegt sie bei 0%, würde ich mal behaupten. Und die ist teilweise momentan nicht zu vernachlässigen, weil es eben noch sehr manuelle Prozesse sind. Und das ist ein Grund auch tatsächlich für die Leute zur Automatisierung. Ja, also Industrie hatten wir gesagt, dann Postal natürlich. Du hattest vorhin schon die Packstation genannt. Es gibt ein paar Gespräche auch in diese Richtung. Vor allem, weil das natürlich sehr einfach erweiterbar wäre. Ja? Du kannst es natürlich auch in so Postzentren und sowas dir vorstellen. Der ganz normale Lebensmittelhandel ist auch sehr interessiert, dann mehr als Shop im Shop-Konzept, also dass man sagt, man nimmt es für bestimmte Ware in Lebensmittelläden, wo Kundenfrequenz da ist, aber nicht eben für alle. Und das Letzte, wo wir auch schon Gespräche führen, ist Krankenhäuser. Ja? Also weil Krankenhäuser auch sehr viel lagern müssen in den Krankenhäusern, auch Implantate und chirurgisches Material und so weiter. Und das funktioniert heute auch, würde mal sagen, mehr oder weniger organisiert und vor allem nicht gebündelt und nicht automatisiert. Und da wäre es auch ein großes Thema.
Ja. Was sind eigentlich für Systeme im Einsatz in Apotheken? Das ist ja ähnlich. Da war früher so der Fall, da sind die Apotheker nach hinten gelaufen, haben irgendwelche langen Schubladen aufgezogen, 4-5 Mal, bis sie das Richtige gefunden hatten. Heutzutage stehst du da und da kommt irgendwie innerhalb von 30 Sekunden irgendwas durch so einen Schacht. Mhm. Ist das ein ähnliches System, was dahinter steckt? Ist es vergleichbar
oder völlig anders? Nee, das ist ein anderes System. Das sind sehr spezialisierte, weil ja im Normalfall sind die Medikamentenschachteln ja sehr klein und quadratisch praktisch gut. Ja. Das heißt, es sind sehr spezialisierte, entweder Paternoster-Systeme oder so Art Mini-Regal-Bediensysteme für diesen Use Case, also für tatsächlich die Medikamentenindustrie. Aber es ist natürlich entsprechend jetzt nicht so einfach zu übertragen auf den Q-Commerce.
Ja, was nochmal vielleicht interessanter Gedanke ist, die Bewegung der Waren im System selber, wie funktioniert die? Also werden Sachen immer nur in diesen kleinen Kästen in diesen Kompartements da hin und her bewegt oder müssen auch Dinge aus einer Schachtel rausgenommen werden und umverteilt werden? Ich frage das deshalb, weil eine Banane ist anders zu handeln als eine Tüte Chips, ist anders zu handeln als ein Glasgegenstand zum Beispiel. Wie funktioniert dieser Transport innerhalb des Systems selber?
Ja, also wir haben sogenannte Carrier, die sind haben eine Grundfläche von 60x40. Ein bisschen größer natürlich, damit die standardisierten Behälter 60x40 draufpassen. Und du kannst im Wesentlichen alles Mögliche draufstellen. Du kannst einen großen 60x40 Behälter draufstellen oder zwei mittlere oder vier kleine. Oder alles, was da drauf passt. Also das ist für uns eigentlich völlig egal. Du kannst auch deine Pappschachteln, wenn du irgendwie Pappkartons kriegst vom Lieferanten, kannst du die auch draufstellen. Genau aus diesem Grund, einer der Hinderungsgründe war immer das Thema Umpacken. Also bei uns musst du eigentlich nicht umpacken. Auch wir haben übrigens auch Versuche geführt mit vollen Getränkekisten, also das funktioniert auch. Ein Carrier kann bis zu 50 Kilo tragen.
Ja, okay, interessant. Ja, mega, mega spannend. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wann seid ihr gestartet? Seid vor anderthalb Jahren, zwei Jahren seid ihr gestartet? Frühestens, ne?
Oder? Vor einem Jahr haben wir gestartet.
Ein Jahr ist ja.
Und genau, wir machen eben sehr viel auch mit Partnerfirmen. Das heißt, wir entwickeln nicht alles alleine. Wir machen die Grundlogik, die IT dahinter machen wir selber bei uns. Aber wir haben Partner für die Roboterentwicklung. Wir haben Partner wie für die Kühlung. Wir machen jetzt gerade, entwickeln wir einen Pick-Roboter als nächste Stufe. Ja, also Vision für den Next Step sozusagen, dass man auch dann das Picken schon anfängt zu automatisieren. Und das machen wir eben nicht alleine und deshalb sind wir auch so schnell gewesen jetzt an der Stelle. Bei Neues Technologies sind wir jetzt 42 Leute.
Oh ja, okay, ganz schön gewachsen. Okay, ja. Ihr habt im letzten Jahr diese Seed-Finanzierungsrunde gemacht, irgendwie so 3-4 Millionen Dollar, so eine Anschubfinanzierung sozusagen. Jetzt ist fast ein Jahr vergangen, seid ihr schon wieder in der Finanzierungsrunde, schon wieder auf Suche, geht schon wieder nächste Runde?
Also der Plan ist, dass wir jetzt mit dem Showroom die ersten Kundenbestellungen einholen und dann gehen wir mit den Bestellungen sozusagen in die nächste Runde, in die Series A dann. Und das wird so um den Sommer rum stattfinden bei uns.
Ja, ja, und Fokus ist erstmal auf Deutschland oder schon europäisches Ausland oder schon global? Wie groß denkt ihr jetzt schon?
Durch die Q-Commerce-Player sind wir immer schon europäisch unterwegs, von vornherein. Und dadurch, dass aus meiner Sicht ist das alles ein Scaling-Game. Ja? Also du musst die Roboter in einer gewissen Stückzahl bauen, dann macht es wirklich, wirklich Sinn, auch für über die Verticals hinweg, ja, also nicht nur für den Q-Commerce. Und du musst die Regale halt in der entsprechenden Stückzahl bauen und bauen können. Und das setzen wir gerade, aber das ist ja Automotive Industry, wo wir herkommen, das setzen wir gerade auf, so eine Fertigung. Und auch mit Partnern zusammen, das machen wir nicht selber bei uns. Und wir wollen nächstes Jahr tatsächlich schon die Fühler ausstrecken nach USA. Auch da gibt es schon Anfragen. Die Roboter sind so ausgelegt, dass wir die genauso in USA zertifizieren können. Und von daher sollte das relativ schnell möglich sein.
Sehr clever. Was passiert denn, wenn jetzt dieser gesamte Hype um Gorillas und Flinks und Getir und GoPuff irgendwie ein Strohfeuer war und die fallen im nächsten Jahr irgendwie alle fliegen von den Wänden, weil sie nicht profitabel werden können, selbst mit eurem System? Was wird dann aus euch? Habt ihr noch genügend Spielraum in anderen Branchen, auch wenn dieses Quick-Commerce nicht so einschlagen wird, wie es initial mal angedacht war?
Also zum einen kann ich mir das nicht vorstellen, Boris, und glaube ich nicht. ich glaube, dass es eine Konsolidierung geben wird, das ganz bestimmt, ja, und das sieht man jetzt ja auch schon am Markt. Ich glaube aber, dass sich die Großen durchsetzen werden und dass gerade da die Automatisierung dann noch viel interessanter wird. Genau, und das Zweite ist, dass wir ja, wie vorhin schon erwähnt, nicht nur auf das Thema Quick-Commerce letztendlich angewiesen sind, aber es ist natürlich für uns als Startup ein idealer erster Use-Case. Ja? Es ist viel Geld in dem Markt, es ist der Druck da, was zu tun, was zu automatisieren und es ist genau die Nische, die wir uns ausgesucht haben. Also passt wunderbar zusammen.
Klasse, super. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Toll, dass du heute dabei warst, Marco. Und wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Lass uns demnächst mal wieder sprechen, wie es gelaufen ist.
Ja, sehr gerne. Danke dir, Boris.
So, das war der BVL-Podcast mit Marco Prügelmeier von Noise Technologies. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.